Dann habe ich hier bekannt zu geben, dass unsere geliebte Schwester Kaufmann zum Herrn gegangen ist. Wir waren ja auf der Beerdigung noch im Dezember und so sind wir auch da dem Herrn dankbar, dass alles irdische Leid vorbei ist. Und gewiss, wenn wir fragen würden, ob sie zurückkommen möchte, dann würde es heißen, nein, niemals. Wohl all den Menschen, die der Herr zu sich nimmt. Ich weiß nicht, ob es einen wahrhaft Gläubigen gibt, der sich sträuben würde, heimgenommen zu werden. Ich habe euch das hier von einem ganz alten Prediger erzählt, der sich gesträubt hat, mit über 80 Jahren heimzugehen. Da sollten alle beten, dass der Herr ihn noch nicht heimnehme. Dann sagte eine ganz einfache Schwester, die ihn jahrelang hatte predigen hören, Bruder so und so, du hast uns doch gepredigt, wie herrlich das dort oben ist. Warum möchtest du nicht dahin? Und das war eine sehr gute Frage. Doch, ich singe mit dem Dichter, oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb, allzeit preisen seine Rettertat. Was haben wir als Gläubige noch auf dieser Erde? Viel Kummer, Herzeleid, Missverständnis und alles, was so dazu gehört. Wohl dem, der weiß, dass der Herr uns die Stätte bereitet hat. Wohl dem, der die Gewissheit hat, wenn dieses irdische Leben zu Ende geht, dass wir dann bei dem Herrn sein werden, alle Zeit. Das ist nicht nur eine Hoffnung, die wir in uns tragen, das ist Gewissheit. Und es ist schon eigenartig, wenn ich das hier noch so bemerken darf, dass gerade in unseren Tagen der Begriff Haus mit Wohnungen von den Politikern so geprägt wird. Einer unserer Leute sagte, schon vor uns hat jemand über ein Haus mit vielen Wohnungen gesprochen, hat unseren Herrn nicht namentlich genannt, aber so steht's ja in Johannes 14 geschrieben, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Doch ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und gerade zu der Zeit, wo wir uns als Gemeinde in der Endzeit darauf vorbereiten, von dieser Erde genommen zu werden, in die himmlische Herrlichkeit und Wohnungen einzugehen, wird irdisch, politisch, religiös von einem großen Haus, ganz Europa, möglichst die ganze Welt, ein Haus, in dem viele Wohnungen sind, für alle Platz ist, ein Haus, Platz für alle politischen Parteien und Strömungen, Platz für alle religiösen Parteien und Strömungen. Das gleiche Vokabular wird verwendet, doch das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Irdisch sehen wir die Zusammenfügung in unseren Tagen und auch das haben wir sehr deutlich gesagt. Die letzte Weltmacht ist das Vereinigte Europa, eine Macht, die zusammengefügt ist und auf dieser Macht reitet dann eben die große Hure, wie es in Offenbarung 17 deutlich geschrieben steht. Wir sehen all diese Dinge vor unseren Augen in Erfüllung gehen und dürfen doch die Worte unseres Herrn in Erinnerung behalten. Wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebt eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir sind die erste Generation, die weiß, dass sie die letzte ist. Vor uns gab es viele Generationen, die mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet haben. Aber wir sind in der Tat die erste Generation, die weiß, dass sie die letzte ist. Und auch dieses Wort hier, dann wisst ihr, nicht nur dann ahnt ihr, dann meint ihr, dann wisst ihr, dass sich eure Erlösung naht. Habt ihr den Unterschied begriffen? In den vergangenen Jahrhunderten haben unsere Brüder und Schwestern mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet, aber zu ihren Zeiten war die biblische Prophetie nicht erfüllt. Sie haben nicht gesehen, was wir sehen. Sie haben nicht miterlebt, was wir erleben. Und deshalb ist der Unterschied eben der. Sie haben geahnt, sie meinten, es sei soweit. Wir aber wissen es. Wenn ihr dies alles seht, dass es zu geschehen beginnt, so erhebet eure Häupter, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wissen wir es alle? Es ist keine Ahnung. Wir wissen es aufgrund der Erfüllung biblischer Prophetie, dass wir nahe vor der Wiederkunft des Herrn sind. Lasst mich einige Bibelstellen lesen, kurz darauf eingehen. Jesaja Kapitel 40, Jesaja Kapitel 40. Hier wollte ich Vers 6 bis 8 lesen. Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Horch, eine Stimme erschallt, rufe oder predige. Da fragte ich, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Schönheit wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Hauch des Herrn sie anweht. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Immer wieder haben wir hervorgehoben, wie wichtig es ist, das Wort Gottes im Original zu glauben, es nicht zu deuten, nicht auszulegen, sondern zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und das merke ich immer wieder, wenn ich in Länder oder Gemeinden komme, die eben in der Tradition gefunden werden und nicht im Worte Gottes, wie wichtig es ist, dass wir die uns anvertrauten und geoffenbarten biblischen Wahrheiten tragen und sie dem Volke Gottes mitteilen und darauf aufmerksam machen, dass der Herr die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, jetzt aber alle zurückruft zu dem biblischen Muster. Das war noch direkt am Flughafengebäude in Nairobi die Frage des Bischofs Kitonga. Bruder Frank, wenn der Herr in der kommenden Nacht die Seinen heimholen würde, wären dann diese Neubekehrten beim Herrn oder wären sie nicht beim Herrn? Ich sagte, wenn es zuträfe, dass der Herr käme, dann wären sie beim Herrn. Aber ich sag, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Er wollte die Entschuldigung suchen, dass die Taufe gar nicht heilsnotwendig ist. Und da haben wir einen Punkt. Alles ist heilsnotwendig, was unser Herr gefordert und geboten hat. Und er sagte, darum geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie. Es ist ein Gebot unseres Herrn, dem wir nachzukommen haben. Ein ähnliches Wort wie in Jesaja 40 steht in Psalm 103. Psalm 103, und zwar von Vers 14. Denn er weiß, welch ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, dem Grase gleich, der Mensch, dem Grase gleicht seine Lebenszeit, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Wenn ein Windstoß über sie hinfährt, ist sie dahin. Und ihr Standort weiß nichts mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn erweist sich von Ewigkeit zu Ewigkeit an denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit besteht für Kindeskinder, bei denen, die seinen Bund bewahren und seine Gebote gedenken, um sie auszuführen. Ich habe eine Parallele gezogen von diesem alttestamentlichen Wort zu Epheser 2, Vers 10 und möchte sie hier gerade vorlesen dürfen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Hier steht Folgendes geschrieben. Epheser 2, Vers 10. Denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Im Psalm 103 haben wir gelesen, und zwar im 14. Vers, denn er weiß, welch ein Gebilde wir sind. Irdisch gesehen sind wir ein erbärmliches Gebilde, doch von Gott aus gesehen sind wir etwas Kostbares, nämlich ein Gebilde, für das der Herr die Verantwortung übernommen hat. Ich lese den Vers noch einmal aus Epheser 2, 10. Denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Der Mensch muss von Gott aus verewigt werden. Er muss eine ewige Bestimmung haben. Auch das haben wir oft genug gesagt. Da Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, muss sein Plan notgedrungen ein Plan für alle Ewigkeiten sein. Und sein Wort, wie wir gelesen haben, bleibt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es kann nicht anders sein. Ich möchte dazu aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel lesen. 1. Petrus, erstes Kapitel. Hier nimmt Petrus Bezug auf das alttestamentliche Wort und führt wie folgt aus. 1. Petrus, erstes Kapitel, vielleicht Vers 23 bis 25. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Hier wird nicht Altes und Neues getrennt. Hier wird Evangelium als Wort Gottes vor unsere Augen gestellt. Das Wort vom Kreuz ist aber denen, die verloren gehen, eine Torheit. Sie sagen ganz einfach, wenn Gott uns retten wollte, dann braucht er es nicht auf diese Art zu tun. Ich weiß nicht, wie weit Menschen sich vergessen können, um Gott vorschreiben zu wollen, wie oder was er tun soll. Gott ist souverän in all seinem Tun, in all seinen Entscheidungen. Wohl dem, der so viel Ehrfurcht und Respekt vor dem Herrn hat, um das alles wirklich so anzunehmen und stehen zu lassen, wie Gott es uns geschenkt und aus Gnaden gegeben hat. Wir dürfen zu denen gehören, die einfach glauben, die nicht fragen, warum musste dies so oder jenes anders sein, die einfach glauben, wie die Schrift sagt, damit Gottes Segen in vollem Maße über uns kommen kann. Seid ihr nicht froh, dass Gott alle Widerspenstigkeit aus uns herausgenommen hat und uns in den wirklichen Glauben hineingeführt hat, der das Leben gebracht hat, göttliches Leben. Und so sind wir mit Gott aufs Innigste verbunden worden. Unser Gott ist ein ewiger Gott. Sein Wort ist ein ewiges Wort. Und er hat ein Volk auf Erden, das sein ewiges Leben in sich trägt. Ja, Menschen, die vom Tode ins Leben hinübergegangen sind. Es ist nur noch die Frage der Zeit, wo auch die Letzten aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit und aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit genommen werden. Eins wissen wir, es wird geschehen. Und auch da möchte ich hervorheben, wir sind wirklich die erste Generation, die nicht nur ahnt und nicht nur glaubt, sondern die weiß, dass es geschehen wird. Die erste Generation, die von Gott begnadigt wurde, den Heilsratschluss in seiner Vollendung mitzuerleben. Ich sage es noch einmal, Paulus hat darüber geschrieben, die Apostel haben damit gerechnet und viele Gläubige in den fast 2000 Jahren. Aber Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt. Welch ein Vorrecht, jetzt leben zu dürfen. Heute würde der Herr zu uns sagen, eure Augen sind selig, weil sie sehen. Und eure Ohren, weil sie hören, und eure Herzen, weil sie glauben. Denn viele Propheten und Aposteln hätten gern gesehen und miterlebt, was wir sehen und erleben, sind aber vor uns heimgegangen. Der Herr aber führt seinen Ratschluss bis ans Ende durch, und wir dürfen das Licht des Wortes haben. Und in diesem Lichte sehen wir das Licht. Wie oft haben wir es hervorgehoben? Wenn das prophetische Wort himmlisch erleuchtet wird, dann strahlt es wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Aber das Wort muss durch den Geist geoffenbart werden. Und deshalb heben wir sehr gern hervor, dass Gott in besonderer Weise unseren geliebten Bruder Branham dazu gebraucht hat, das Wort auf den Leuchter zu stellen, das Wort zum geoffenbarten Wort zu machen, das Geschriebene zum lebendig gesprochenen Wort wieder zu machen, dass Gottes Wort uns neu anspricht und wir in dieses Wort hineingeführt, ja auferbaut werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, um dann auch Gott im Geist und in der Wahrheit Anbetung darbringen zu können. In Vers 25 haben wir gelesen, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist als Evangelium. Evangelium Jesu Christi, eine frei und frohmachende Botschaft unseres Gottes an uns gerichtet. Noch ein Wort aus Offenbarung 14 in Verbindung mit dem Begriff ewig. Hier steht mit Bezug auf das Evangelium, Offenbarung 14, Vers 6, dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Es kommt hier auf den Begriff ewig oder ewig gültig an. Der ewige Gott, der uns ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat, hat ein ewig gültiges Evangelium, das alle Menschen, die selig werden wollen, annehmen müssen, um selig zu werden. Auch da gilt das Wort aus der Apostelgeschichte: über die Zeiten der Unwissenheit hat Gott hinweggesehen. Wir leben ja nicht in den Tagen Luthers, Zwinglis und Calvins, nicht in den Tagen eines John Wesley, William Booth, Finney, Moody, wer sie alle waren. Wir glauben es. Es kann nicht anders sein, und mag jemand fragen, wie soll's geschehen, dann kann ich euch auch darauf die Antwort geben. Sie steht schwarz auf weiß in der Heiligen Schrift, nämlich in Zacharia, Kapitel 4, Zacharia, Kapitel 4, Vers 6 geschrieben. Zacharia, Kapitel 4, Vers 6. Er gab mir folgende Auskunft. So lautet das Wort des Herrn an Zerubabel: Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Nicht durch Heere und nicht durch Macht wird's geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und in welchem Zusammenhang hat er's gesprochen? Im Zusammenhang mit dem Schlussstein. Lasst mich euch das eben noch lesen. Vers 7, Zacharia 4, Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Er wird den Giebelstein, oder Schlussstein ist das gleiche, er wird den Schlussstein an Ort und Stelle bringen, unter dem Jubelruf: Heil, Heil sei ihm. Gott, der Herr, hat die Verantwortung übernommen. Aber gerade dieser letzte Montagabend in Nairobi hat mich an Psalm 118 erinnert. Und in Psalm 118 steht ja etwas geschrieben, über das wir nicht so leicht hinweggehen können. Psalm 118 von Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Damals haben die Bauleute keinen Platz für den Eckstein gehabt, obwohl er der Grundstein ist, dennoch haben sie ihn verworfen. Und hier heißt es dann weiter: Vom Herrn ist dies geschehen, in unseren Augen ein Wunder. Damals haben sie den Herrn als den Eckstein verworfen. Heute verwerfen sie ihn unter Begleitung von Pauken und Trompeten als den Schlussstein, bauen aber ihr eigenes Haus. Und es steht im Worte Gottes geschrieben: Wo der Herr das Haus nicht baut, da bauen die Arbeiter umsonst. Und Jesus spricht: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Was nützen all diese Bauten, wenn der Eckstein und der Schlussstein nicht mit einbezogen werden in diesen Bau? Nur wer nach göttlichem Muster baut, kann damit rechnen, dass das, was gebaut wird, auch bestehen bleibt in der Gegenwart des Herrn. Aber stellt euch vor, gerade den nächsten Vers oder im nächsten Vers wird dann zum Ausdruck gebracht: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich an ihm sein. Das war der Tag, den der Herr gemacht hat. Das Heil sollte ja von den Juden zu den Nationen gehen. Sie mussten ihren Erlöser ablehnen, damit wir ihn annehmen können. Für die einen ein Stein des Anstoßes, ein Felsen des Ärgernisses, für die anderen, für die gläubig gewordenen, der kostbare Eckstein und für uns in diesen Tagen auch der kostbare Schlussstein. Denn er ist in der Tat der Erste und der Letzte, er der Anfänger, er der Vollender, er Alpha und Omega. Wie schön, dass wir das im Licht der göttlichen Offenbarung sehen dürfen. Nicht durch Heere, nicht durch Macht, nicht durch das, was Menschen erreichen können, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und weil dem so ist, können wir getrost sein. Stellt euch vor, es wäre uns aufgetragen worden, die Vollendung der Gemeinde herbeizuführen. Es ginge gar nicht. Wir wüssten nicht, wie wir es tun sollten. Er weiß. Er weiß die Zeit. Er weiß, wie es und wann es geschehen soll. Und es wird geschehen, so wahr der Herr die Gemeinde erlöst hat, hat Paulus sie schon als eine unbefleckte Braut vor dem Thron gesehen, Johannes auch, auf der Insel Patmos, aber Paulus besonders in Epheser Kapitel 5 und anderen Bibelstellen. Hat er schon die vollendete Gemeinde gesehen, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Blute des Lammes, gereinigt im Wasserbad des Wortes, geheiligt in der Wahrheit, die uns durch den Heiligen Geist geoffenbart wurde, um so nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch die Segnungen Gottes, die dazu notwendig sind, an der Vollendung teilhaben zu können, in Empfang zu nehmen. Keiner kann den Weg abkürzen, keiner kann gewisse Stufen auslassen. Wir sind dazu berufen worden, all diese Erlebnisse mit Gott zu machen und ihm dann die Vollendung zu überlassen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und der Herr, der sein Werk begonnen hat, er wird es vollenden auf den Tag Jesu Christi. So steht's geschrieben. Nicht vorher, sondern auf den Tag Jesu Christi. Der Herr weiß, wann dieser Tag ist. Eins ist gewiss. An dem bestimmten Tage, an dem Tage Jesu Christi, wenn Jesus Christus die Seinen heimholt, wird die Braut vollendet sein. Gewaschen, weiß gekleidet, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne jeglichen Makel, es wird geschehen sein. Durch die Kraft des Wortes, des Blutes und des Geistes wird es geschehen sein. Wir glauben daran und möchten Gott darum bitten, das alles an uns zu tun, zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für deine heilige Gegenwart. Wir danken dir für dein heiliges Wort, für dein heiliges Blut, für deinen heiligen Geist. Wir danken dir, dass du eine Gemeinde hast, die du selbst heiligst, ja, die geheiligt sein wird. Denn ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Geliebter Herr, vollziehe du in uns eine tiefe Reinigung, eine völlige Heiligung, eine ganze Weihe, eine Hingabe zu dir, o Herr, dass du uns gebrauchen, dass uns segnen und zum Segen setzen könntest. Ach, geliebter Herr, wir danken dir. Du bist König und Priester, hast als Erlöser, als Lamm Gottes dein Blut dahingegeben, um eine erlöste Schar als Resultat hervorzubringen. Menschen, die du zu Königen und Priestern gemacht hast, ein heiliges Eigentumsvolk, das die Tugenden Gottes verkündigen darf. Geliebter Herr, es ist göttliche Realität, denn nun sind wir Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir dir gleich sein. Halleluja! Wir preisen dich und wir danken dir auch für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Möge Friede und Freude durch den Heiligen Geist gewirkt in jedes Herz hineinkommen, dass wir singen können, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ach Gott, nimm allen Unglauben, alle Zweifel, verherrliche deinen Namen und bestätige dein Wort und mach uns dankbar und froh in deiner Gegenwart. Dir, dem allmächtigen Gott, sei nochmals für alles innigst Dank dargebracht, auch für die letzte Missionsreise, auf der viele das Wort hörten. Geliebter Herr, lass Hirten nach deinem Herzen entstehen, wo du selber bauen und weiden kannst, wo wir als Mitarbeiter Gottes betrachtet werden können. Geliebter Herr, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter. Nochmals legen wir dir alles hin und bitten dich, erhebe du dein Antlitz über uns, leite uns durch deinen Geist und gib uns deinen Frieden. Ja, führe uns in die göttliche Ruhe, damit wir von unseren Werken zur Ruhe kommen und in Gott ruhen, in dem Werk Gottes, das auf Golgatha geschah. Wir danken dir und wir preisen dich und wir beten dich an. Du treuer, ewiger, allmächtiger Gott, und wir tun's in dem herrlichen Namen Jesus Christus von Nazareth. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Amen.